ich hatte jetzt Elternzeit, 4 Wochen. Und wenn ich viel Zeit habe, dann komme ich immer auf dumme Gedanken. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch jetzt mal über das 3. Buch Mose anfangen zu predigen. Dann habe ich mir zum Geburtstag mit einem Amazon-Gutschein so ein Buch gekauft über die Stiftshütte, also früher, wie sie da die Stiftshütte gebaut haben mit den ganzen Opfern, und habe mich da reinversetzt und habe ich gedacht, ach, wir könnten doch hier in der Gemeinde anfangen, hinten in der Ecke eine Stiftshütte zu bauen und so, und dann würde ich euch das alles erklären und ihr werdet begeistert. Und ich sehe mich so, wir sitzen Samstagabend zusammen und ich erzähle es meinem Freund und er guckt mich nur an und sagt so, hey, das ist total lame, was du da bringst, also das ist total lahm. Stiftshütte ist absolute Vergangenheit, das interessiert kein Mensch mehr, das haben die alle schon 100 Mal gehört. Und da war ich so wirklich enttäuscht, weil ich habe schon Stunden reingesteckt in diese Stiftshütte. Ich habe mir dieses wunderbare Buch gekauft und habe ich so drüber nachgedacht. Meine Frau war sehr zurückhaltend, weil sie wollte jetzt nicht mich gleich wieder entmutigen, aber die hat das Gleiche gedacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ah, vielleicht ist doch was anderes dran. Und bin so drauf gekommen, vielleicht wäre es interessant, mal über das Vaterunser zu sprechen. Das hat der Waldemar gerade sogar gemacht in Emmendingen. Dann im CZK machen sie das gerade, also vielleicht ist das auch gerade was dran ist und es passt gut. Und heute möchte ich nur über diesen ersten Vers von dem Vaterunser sprechen. Ihr kennt alle das Vaterunser, das ist das bekannteste Gebet, was es gibt. Nur über Vaterunser im Himmel und über diese Wiederherstellung in die Beziehung hinein zum Vater. Und um so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, versuche ich euch jetzt auch auf eine Zeitreise mitzunehmen, 2000 Jahre zurück. Das ist gar nicht so leicht, aber ich versuche es mal. Also so 2000 Jahre zurück in Israel, da gab es die Tora. Die Tora, das war die Offenbarung von Mose, die er am Sinai gekriegt hat. So dieses Wort Gottes. Und es sind die 5 Bücher Mose. Also wenn ihr mal in eurer Bibel guckt. 1. bis 5. Buch Mose, die Tora. Da geht es um die Geschichte, da geht es um die Entstehung der Welt, um die Geschichte des Volkes Israel, dann geht es um die Gesetze und darum, dass Gott uns liebt. Und in Israel, so die Tora, das war das Wichtigste, das war alles, das ganze Leben hat sich nach dieser Tora gerichtet. Weil interessanterweise, da steht auch alles drin. Da stand sogar drin, was die machen sollen, wenn die aufs Klo gehen müssen in ihrem Lager, wenn sie in der Wüste sind. Nämlich, dass sie draußen ein Loch graben und es zumachen. Da steht drin, wie man die Kinder erzieht. Da steht alles fürs Leben drin. Und alles hat man aus der Tora bezogen. Und deswegen war das Wichtigste. Man hat sich dann so einen Gebetsschal angelegt und so Quasten. Und es stand immer für diese Tora. Alles hat sich um die Tora gedreht. Und man hat sich dann überlegt, wie kann man es schaffen, dass die Kinder diese Tora in ihr Herz aufnehmen. Weil man hat geglaubt, wenn die Kinder die Tora verlieren, dann wird die nächste Generation ausgelöscht werden in ihrer Identität. Das war den Israeliten immer schon klar. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch diese Identität so lange bewahrt bis heute. Also wie schafft man es jetzt, dass die Kinder diese Tora aufnehmen? Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, so ab 6 Jahren sind die bereit für die Tora. Und da ging das Schulsystem los, so wie bei uns die Grundschule. Also mit 6, das hieß dann Bet Sefer, das war das Haus des Gebets. Und da hat es angefangen, da haben die angefangen, die Tora zu lernen, die Jungen, das war so wie eine Grundschule. Und zwar die 1. 5 Bücher Mose, 6 bis 10 Jahre ging das so, die Grundschule, Bet Sefer. Und nach dieser Zeit konnte man die was fragen, dann kannten die Tora auswendig. Du konntest die fragen, hey, wie war denn das da mit dem Opfer, mit dem Sühneopfer im 3. Buch Mose? Dann konnten die das sagen, das Sühneopfer war für das und das hat der Priester dann und dann gebracht. Das wussten die. Das musste jeder wissen. Ich habe von einer Geschichte gehört, wo eine Frau an einer jüdischen Universität studiert hat und sie war die einzige Europäerin und alle anderen kannten das Alte Testament, die 5 Bücher Mose auswendig. Sie war die einzige, die es nichts auswendig konnte. Also es ist auch heute noch gang und gäbe, dass man das auswendig kann. Also nach diesen 4 Jahren, Bet Sefer, war das dann so rum. Und wenn man dann irgendwie gut war, wenn man ein guter Schüler war, so vielleicht ein 1,5er Durchschnitt, dann konnte man weitermachen, dann kam Bet Midrash. Das war dann so von 10 bis 14 und da hat man dann die restlichen Bücher der Bibel auswendig gelernt. Und da kamen dann schon irgendwie schwierigere Fragen, sagen wir mal die 10 Plagen rückwärts oder sowas von Mose. Oder irgendwelche Gerichtsandrohungen von Habakuk, sagen wir die mal rückwärts. Also wer das geschafft hat, der war schon ein bisschen so ein Käpsel, so 10 bis 14, das war dann schon ein gutes Abiturniveau. Sagen wir mal Psalm 22, irgendwie den hinteren Teil. Wer das geschafft hat, der war schon so gut drauf. Und dann ging es aber noch weiter, dann gab es ja so, wie nennt man das, so Hochbegabte vielleicht. So Ausnahmeschüler, dann so mit 15, 16, 17. Und da war dann klar, wer das geschafft hat, der konnte Rabbi werden. Also wenn du wirklich jetzt das Alte Testament auswendig kannst, dann war klar, du lernst jetzt keinen Beruf, sondern du suchst dir jetzt einen Rabbi. Weil du hast gemerkt, hey, du hast richtig so das Zeug. Also bist du zu einem Rabbi gegangen, hast gesagt, hey, Rabbi so und so. Zum Beispiel Schamai war einer. Rabbi Schamai, ich möchte bei dir Schüler werden, ich möchte dein Talmid werden, dein Jünger. Möchtest du mein Rabbi sein? Und dann hat er den erstmal gefragt, ganz viele Fragen. Und dann mussten so Gegenfragen kommen. Zum Beispiel hat er dem die Frage gestellt, was ist 2 mal 2? Und eine Gegenfrage wäre dann im Jüdischen, was ist 16 durch 4? Also man hat ja nicht einfach geantwortet, 2, das wäre so in unserer Sache, sondern man hat eine Gegenfrage gestellt und dann hat er gemerkt, ah ja, der hat es verstanden. Und so hat der Rabbi dich geprüft und dich auseinandergenommen, wenn du wirklich gut warst und auch so das Herz dafür hattest und das Zeug, auch Rabbi zu werden, hat er gesagt, okay, du kannst mir nachfolgen. Ein Rabbi ist einfach rumgezogen und sein Schüler ist ihm dann nachgefolgt. Und dann hat der Rabbi gesagt, oder dann war es eigentlich klar, wenn du dem Rabbi nachfolgst, musst du sein Joch, das Joch auf, von ihm auf dich nehmen. Und das Joch war, wie er die Schrift ausgelegt hat, das nannte man das Joch. Also wenn jetzt der Rabbi Schamai zum Beispiel gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben, das verstehe ich so, dann war das sein Joch, das war seine Lehre. Und deswegen musste er das Joch der Schüler des Rabbis aufnehmen. Und in der Konsequenz hieß es für den Schüler, ich möchte so sein wie mein Rabbi. Komplett, also nicht nur irgendwie so, sondern ich möchte in allem so sein wie mein Rabbi. Das heißt, du bist Tag für Tag deinem Rabbi nachgefolgt und wenn dein Rabbi da vorne einen Grashalm gepflückt hat und gegessen hast, dann hast du das auch gemacht. Wenn dein Rabbi sich rumgedreht hat und in die Richtung gelaufen ist, bist du auch in diese Richtung gelaufen. Wenn dein Rabbi gesagt hat, du sollst das machen, dann hast du das gemacht, weil du wolltest so sein wie dein Rabbi, weil dein Rabbi war auch streng, der hat dich geprüft, aber der hat auch an dich geglaubt, dass du auch Rabbi werden kannst. Und du bist jetzt sein Schüler und du möchtest alles lernen, du möchtest dieses Joch tragen, was er hat, weil du willst so sein wie er. Und man hat dann gesagt, so als Sprichwort, mögest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Das heißt, mögest du so nah hinter dem laufen, dass dein Gesicht und dein Leib bedeckt ist mit seinem Staub. Und das ist die Situation, in der Jesus jetzt als Rabbi auch auftritt. Interessant ist, dass Jesus aus eigener Autorität auftritt. Also er hatte eigentlich keinen Rabbi über sich, sondern er tritt mit einem eigenen Joch auf. Das war so was ganz Neues, was Jesus da macht. Aber Jesus geht jetzt da irgendwo hin und dann fängt er an, seine Jünger zu berufen und sagt, hey, folge du mir nach, also werde du mein Jünger, mein Schüler. Und hier zeigt sich eigentlich schon, die waren ja im Beruf, die waren Fischer, dass sie eigentlich nicht das Zeug dazu hatten, ein Rabbi zu sein. Weil man hat auch gesagt, hey, okay, du willst Rabbi bei mir werden, aber ich glaube nicht, dass du das Zeug dazu hast, geh heim und lern was Gescheites, lern einen Beruf. Also lern was rechts, aber Rabbi kannst du nicht werden. Das war so die Konsequenz. Also wenn die dann Beruf ausgeübt haben, war klar, die hatten nicht das Zeug dazu, Rabbi zu werden und ein Schüler zu sein von einem Rabbi. Und in dem Moment, wo Jesus aber kommt und sagt, ich berufe euch hinein, dass ihr meine Jünger werdet und dass ihr das Zeug habt, mir nachzufolgen, hat er eigentlich so gesagt, ich glaube an dich, ich glaube an euch. Und das ist so das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte. Jesus, unser Rabbi, er glaubt an uns, obwohl wir eigentlich nicht das Zeug haben, ihm nachzufolgen. Weil er weiß, dass er uns befähigen wird, ihm nachzufolgen. Er glaubt an uns und so glaubt Jesus an diese Jünger und sammelt diese Truppe und sie fangen an und folgen ihm nach. Und dann haben die immer Fragen gestellt, haben gesagt, Jesus, unser Rabbi, wie geht denn das? Jesus, wie machst denn du das? Jesus, wie machst denn du das? Und irgendwann kam natürlich die Frage, und das lesen wir in Lukas 11, Herr, lehr uns beten, weil wir wollen ja so beten wie du, weil sie haben immer gesehen, dass er zum Vater betet, aber das haben sie irgendwie weil er sich ja auch oft zurückgezogen hat, nicht gewusst, was da passiert. Herr, zeig uns doch das. Und deswegen sagt Jesus, ich lehre euch beten, indem er dann den Jüngern das Vaterunser gibt und sagt, das geht so mit dem Vaterunser. Erstens mal soll er ins stille Kämmerlein gehen, also irgendwo in die Stille. Und zweitens geht es darum, dass ihr so anfangt, Vaterunser, so sollt ihr anfangen. Also wir sollen es nicht einfach so runterrattern wie die Heiden, die da blabbern, sagt er ja, sondern es ist eher so ein Muster, wo er sagt, fang einfach mal so an, Vaterunser. Und so wird man jetzt mal heute anfangen, wenn Jesus uns beten lehrt. Jetzt ist es ja interessant, also das so irgendwie Vater, das gab es ja früher in der Götterwelt nicht. Vielleicht kennt ihr euch aus, diese griechischen, römischen Götter, zum Beispiel der Zeus, der war ja eher böse, oder der Prometheus, kennt ihr den? Der wollte den Menschen Feuer geben, damit sie sich so besser entwickeln und in diese höhere Entwicklungsstufe kommen. Und dann hat der Zeus das mitgekriegt und hat gesagt, ah nee, du kannst den Menschen nicht helfen, du darfst nicht so gut zu denen sein. Und dann hat er ihn bestraft und hat ihn irgendwo angekettet in Einsamkeit, und ein Rabe ist immer gekommen und hat ihm an seiner Leber rumgepickt und ist jeden Tag nachgewachsen. Also grausame Geschichten. So diese Götter damals, die musste man immer irgendwie besänftigen, denen musste man Opfer bringen und zu denen musste man gut sein, dass sie gut zu einem selbst sind. Und ich habe die Geschichte ja schon erzählt, wo wir, meine Frau und ich, in Mexiko waren. Da kamen wir zu so einer Kirche und außen die Leute waren alle in so Schafskleidung, in schwarzen Schafskleidern gekleidet, weil sie geglaubt haben, dass ihre Seele wiedergeboren wird als so ein Schaf oder so eine Art Wolf oder so ein Tier halt. Und dann gab es eine Kirche, da durfte man nicht fotografieren, und da haben über 1000 Kerzen gebrannt. Das war sehr beeindruckend. Und der ganze Boden war voller Zweige. Und wir waren da drin, das war irgendwie, da standen links und rechts überall so Heilige. Und dann haben die denen so Opfer gebracht, Coca-Cola und Bacardi und so, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, also so Flaschen. Und dann saß da eben so eine Frau da, ich habe es schon mal erzählt, ich muss es trotzdem noch einmal erzählen. Und dann hat sie da so was gemurmelt irgendwie und hat einen Huhn genommen, hat dem Huhn den Kopf abgeknickt, hat das Huhn geopfert. Und 5 Sekunden später klingelt das Handy, während sie noch das Opfergebet spricht. Ja, hallo, irgendwas auf Spanisch, also ich kann leider nicht so gut Spanisch. Hat sie wieder aufgelegt und so, das war dieses Opferritual. Und das hat man irgendwie überall gesehen, dass Menschen diesen Göttern opfern. Und das war früher so, man hat diesen Göttern Opfer gebracht, weil man gewusst hat, man muss sie besänftigen, damit sie gut zu einem sind. Aber hier finden wir jetzt plötzlich ein ganz neues Konzept, was Jesus bringt. Er bringt ein Konzept von einem Vater. Ein Vater, der gut ist. Und selbst das war noch im alten Israel noch gar nicht so. Gott war eigentlich auch ganz distanziert, weit weg. Also das hat man schon gesehen, man hat sich nicht getraut, den Namen Gottes auszusprechen. Also da steht ja Jahwe eigentlich bei uns. Das hat man sich nicht getraut. Also hat man die Vokale weggelassen und da stand nur J-H-W-H. Und statt Jahwe hat man dann halt Adonai gesagt oder El Shaddai, also mein Herr oder mein Mächtiger. Aber zu Gott, da war so eine Distanz, auch damals im Alten Testament. Und wir finden in der ganzen Alten Testamentliteratur und auch in anderen jüdischen Quellen keine Angabe irgendwie, dass mal jemand gesagt hat, mein Vater. Das gab es einfach nicht. Gott war heilig, vor dem musste man Ehrfurcht haben, vor dem musste man sich beugen, und sein Name ist so heilig, den durfte man nicht aussprechen. Deswegen ist es so was ganz Neues, was Jesus jetzt macht, indem er sagt, hört mal zu, ihr sagt jetzt einfach, mein Vater. Und wir wissen ja, dass Jesus sprach Aramäisch, er sagt ja, mein Abba. Also das ist ja heute noch so das Erste, was kleine Kinder sagen. Mein Sohn, das Erste, was er irgendwann sagen wird, ist vielleicht Papa, wenn ich Glück habe. Vielleicht sagt er auch zuerst Mama. Aber so die ersten Worte ist Papa und Mama. Und so ist es auch heute in Israel noch. Das ist Abba, sagt man da, oder Ima. Oder Jesus bringt hier jetzt plötzlich dieses Gottesverhältnis auf eine ganz neue Beziehung. Und die Pharisäer konnten das nicht ertragen. Die haben gesagt, hey, was du da machst, das ist zu krass. Und wir müssen dich dafür töten. Das heißt, in Johannes 5 sagen sie dann, darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater. und machte sich selbst Gott gleich. Also was Jesus hier macht, das geht gar nicht, dass Gott jetzt Abba, dass er Papa ist. Also da gibt es auch heute noch Diskussionen, ob man jetzt Papa zu ihm sagen darf oder ob das ihn dann irgendwie entwürdigt. Aber der Punkt ist, der Vater möchte uns Kinder in diese Beziehung reinbringen. Diese Beziehung, die damals im Paradies, die es in diesem Garten gab, zerbrochen ist. Der Vater möchte, und es ist sein Herzensanliegen, dass wir zurückkommen in diese Beziehung. Also Vater unser sagt uns, hey, komm zu mir, ich möchte dein Vater sein, ich rufe dich in diese Beziehung. Jetzt gibt es ja so Beziehungen, habe ich mir viel Gedanken gemacht, es gibt ja verschiedene Facetten. Und eine Beziehung, die mich jetzt schwer beschäftigt hat, war die letzten 4, 5 Jahre hatte ich einen Untermieter. Ich weiß nicht, ob ihr einen hattet, bei mir ist halt das Problem, der geht auch durch den gleichen Eingang. Und am Anfang war das auch immer noch auch freundschaftlich und so ist es auch geblieben bis zum Schluss. Aber irgendwann hat sich das so eingeschlichen, dass ich gesagt habe, hey, du bist mein Mieter und deswegen wünsche ich mir von dir, dass du das und das auch machst. Also du putzt auch die Treppe. Gab zwar einen Plan, aber der wurde nicht immer eingehalten. Im Gegensatz dazu hat mein Mieter gesagt, okay, ich bin dein Mieter, ich habe hier bestimmte Pflichten, aber ich gehe auch nur bis hierhin und nicht weiter. Und so kann es passieren, dass unsere Gottesbeziehung in so ein Untermieter-Mieter-Verhältnis kommt und dass wir dann zu Gott sagen, hör zu Gott, ich habe jetzt hier meine Miete bezahlt und dann wünsche ich mir auch, dass du jetzt das Gebet erhörst die Woche. Also ich tue ja das, was hier steht und was richtig ist und dafür fordere ich auch, dass du mir das erfüllst, was ich brauche. Oder es kann auch passieren, dass diese Beziehung zu Gott, so ein User-Server, das ist jetzt Englisch, also dass wenn es uns gerade schlecht geht, dann brauchen wir Gott, dann usen wir ihn. Also mir geht's, ich bin jetzt irgendwie krank, ich habe mich verletzt, muss aber morgen arbeiten, habe einen Termin und sage, oh Gott, jetzt hilf mir doch, mach mich doch wieder gesund irgendwie, jetzt sei doch mein Server, mein Diener. Und wenn das aber so vorbei ist, dann reduziert sich diese Beziehung wieder darauf, also auf das reduziert sich diese Beziehung. Und es hat aber nichts damit zu tun, mit dem, was Jesus hier bringen möchte an Beziehung. Jesus möchte uns reinbringen in eine Beziehung, in der wir zu Gott sagen, unser Vater oder mein Vater. Und als ich mich vor 2 Wochen darauf vorbereitet habe, ungefähr, habe ich dann gedacht, jetzt muss ich das ja selber mal ausprobieren und habe immer nur diesen ersten Vers gebetet, unser Vater im Himmel. Und dann saß ich da abends da und habe angefangen zu beten, unser Vater im Himmel, und dann bin ich wieder so abgerutscht in dieses User-Verhältnis, habe gesagt, ah, das brauche ich, halt mal, ich bin ja bei unser Vater im Himmel. Und dann saß ich wieder da, und habe gebetet, unser Vater im Himmel, und habe dann mal gemerkt, es geht ja gar nicht weiter, jetzt dieses Gebet. Was mache ich denn da? Also das zeigt irgendwie, das muss man erst mal lernen, sich hinzusetzen und in diese Beziehung einzutreten. Aber im ganzen Neuen Testament geht es Jesus nur um das eine, es geht um diese Beziehung zum Vater und dass diese Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Das ist alles, also das Wort Vater kommt 165 Mal im Neuen Testament vor und Jesus gebraucht es immer wieder, er spricht immer vom Vater und betet drum. Und er sagt, er ist dieser Weg zum Vater und er möchte heute Morgen uns durch dieses Vater unser, will er uns Schülern sagen, die wir ihm als Rabbi folgen, hey, ich lade euch ein, kommt doch in diese Beziehung rein. Das Problem ist aber, Beziehung ist was Schwieriges, also wir treten dann in diese Beziehung und kommen in diese Stille. Und merken dann erstmal, oh, wie schwierig ist denn das? Also wir fangen dann an zu beten und plötzlich denken wir aber drüber nach, dass wir ja morgen bei der Arbeit, da müssen wir ja wieder fit sein, du zum Beispiel stehst im Verkauf oder andere stehen in Verantwortung, ah, da muss ich wieder Kunden betreuen oder ich muss meine Leistung bringen und plötzlich merkt man, ach halt mal, ich bin ja gerade im Gebet beim Vater unser. Also jetzt predigen zum Beispiel ist nicht so schwer wie beten. Beim Predigen, das passiert jetzt nicht, dass ich mit den Gedanken jetzt irgendwo abschweife und denke, oh, morgen muss ich wieder, morgen erster Arbeitstag. Aber beim Beten, das passiert, das ist schwierig, in diese Beziehung zu treten. Und deswegen sagt Jesus, geht in das Kämmerlein und schließ ab. Also er weiß, dass es schwierig ist und er fordert uns heraus, zu sagen, geh mal in diese Stille und versuch mal, in diese Beziehung einzutreten. Also das habe ich jetzt versucht und dann saß ich da und habe gesagt, Vater im Himmel. Und dann ist mir nichts mehr eingefallen, weil ich es auch gewohnt bin, irgendwas zu bitten und dann sagen, ja Herr, das und das und du siehst, meine Frau ist im Krankenhaus, ich brauche jetzt deine Hilfe, mach sie wieder gesund. Und dann sag, halt mal, stopp, hier ist der Vater und ich will in Beziehung mit ihm treten, er will mit mir in Beziehung treten. Dann saß ich da und saß da und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt fang mal an zu hören. Was hörst du denn? Und in dieser Beziehung, in der ich anfange zu hören, habe ich, okay, das ist mein Vater. Was spricht denn mein Vater zu mir? Und ich habe irgendwie so gemeint, ich höre ihm, dass er mich liebt. Und es ist mir eingefallen, ja, das steht ja in der Bibel, er liebt mich. Und dass ich gehört habe, dass er mir sagt, ich liebe dich. Und dann ist mir so eingefallen, wie es auch passieren kann, dass wir hier oft was verwechseln. Dass wir in diese Stille kommen und versuchen, in diese Beziehung zu treten. Und dass es dann vielleicht uns gerade nicht gut geht, weil gerade Stress ist in unserem Leben. Und dann kommen wir wieder in dieses Verhältnis von Gott ist mein Vermieter oder Gott ist mein Diener. Und dann denke ich irgendwie, ah Mist, jetzt habe ich es vergessen, die Miete zu überweisen diese Woche. Oh, jetzt habe ich die Miete nicht überwiesen, jetzt ist Gott nicht gut zu mir. Jetzt lässt Gott zu, dass ich krank geworden bin oder dass mir irgendwas zustößt oder dass meiner Familie nicht gut. Jetzt lässt Gott zu, dass ich in Schwierigkeiten komme, weil ich habe die Miete nicht bezahlt. Und da habe ich überlegt, wo kommt denn das her, dass wir immer da wieder reinrutschen, dass wir denken, wir müssen jetzt Gott was beweisen, dass er denkt, wir sind gut und wir müssen ihm was Gutes tun, damit er gut ist. Da habe ich gemerkt, es kommt wahrscheinlich vielleicht von meiner Kindheit, das, was meine Eltern, mein Dorf, meine Prägung mir immer wieder gesagt hat, du musst gut sein, dann bin ich gut zu dir. Aber Gott möchte dieses Denken durchbrechen, indem er uns sagt, ich bin dein Vater. Und in dieser Vaterbeziehung möchte er uns sagen, ich vergelt dir nicht nach deiner Schuld, heißt in Psalm 103, oder nach dem, was ihr getan habt, sondern ich handle mit dir nach meiner Gnade. Das heißt, wenn du in diese Vaterbeziehung eintrittst, dann sagt Gott zu dir, hey, egal was gerade in deinem Leben ist, ich bin gut zu dir und ich liebe dich. Ich handle doch jetzt nicht mit dir schlecht, weil du deine Miete nicht bezahlt hast. Du kannst die Miete eh nicht bezahlen. Ich bin nicht dein Vermieter, sondern ich bin dein Vater. Und ich möchte mit dir in diese Beziehung treten. Gott kommt auf diesen Level runter durch Jesus, dass er sagt, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Ich möchte für dich ein Vater sein. Und wie oft triggert es dann doch bei uns aber dieses Vaterbild, was wir haben von früher, wo wir wissen, ja, mein Vater hat mich aber so und so behandelt. Und es ist irgendwie da. Und Gott sagt aber, leg das mal ab und hör mal auf das, was ich sage, hör mal auf mein Wort, wo es heißt, du bist nicht ein Mieter und Vermieter, sondern ich bin dein Vater. Ich bin gut zu dir, egal was passiert. Jakobus 1, Vers 19. Alles Gute kommt vom Vater des Lichts. Und Jesus ist quasi der uns in diese, deswegen ist er gekommen. Also es geht im Neuen Testament und bei Jesus als Rabbi und als unser Lehrer nur um den Vater, nichts anderes. Ihr müsst es mal genau hinschauen, er spricht nur vom Vater und von der Wiederherstellung zum Vater. Von dieser zerbrochenen Beziehung, die damals in dem Garten Eden war, das möchte Jesus wiederherstellen. Und er spricht immer nur davon, wie das geschieht. Und das geschieht auf verschiedenen Ebenen, diese Wiederherstellung. Ich habe jetzt drei Ebenen mal rausgesucht, die ich irgendwie interessant finde und die uns vielleicht helfen, in diese Beziehung zu kommen. Die erste ist juristisch, rechtlich. Also der Tobi ist jetzt Kassierer geworden, wenn er jetzt nicht da bist, bist du die Vertretung. Der Tobi ist wahrscheinlich schon, der hat die juristische Autorität von uns gekriegt. Ich weiß nicht, ob er was unterschrieben hat, aber wenn der Tobi jetzt hier das Geld kassiert, dann können wir nicht hingehen und sagen, Tobi, gib mal einen Zehner kurz. Ich habe gerade nicht so viel Geld. Und dann sagt der Tobi, nee, ich habe jetzt hier die Autorität. Ich sammle das Geld ein, ich bin dafür zuständig. Der Tobi hat jetzt Autorität auch über das Konto, wenn er irgendwas unterschrieben hat, hat er wahrscheinlich schon. Wenn der Tobi was überweist oder was abbucht, dann hat er das, weil er hat von uns die Autorität gekriegt. Das ist diese Exousia, ist das im Neuen Testament, die Vollmacht, von der Jesus immer spricht, die er uns gibt. Das ist eine juristische Sache. Das steht fest. Da können wir machen, was wir wollen. Das ist rechtlich so. Und jetzt heißt es in Johannes 1, Vers 12, schreibt Johannes, dass die, die an Jesus glaubten, denen gab er die Exousia, also die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Und jetzt ist interessant, dieses Wort Vollmacht, also diese Autorität, etwas zu sein hier, Exousia, also das kommt aus dem Seienden, heißt es, also aus Jesus. Also die Vollmacht kommt aus etwas. Die Vollmacht, die wir dem Tobi geben, kommt von uns als Gemeinde, die wir ihm geben. Aber die Vollmacht, die Jesus, die er uns hier gibt, seine Kinder zu sein, kommt von ihm, also aus ihm heraus kommt diese Vollmacht. Und was jetzt hier passiert in dieser Vaterbeziehung ist, dass wir juristisch gesehen haben wir dieses Recht, sein Kind zu sein. Und es ist wichtig, dass ihr das versteht, weil der Satan kommt, er ist der Ankläger und er wird euch sagen, ihr habt nicht dieses Recht. Und ich hatte eine interessantere Begegnung. Ich habe am Samstag jemand in die Klinik gefahren, ins ZFP, und es war wirklich tragisch. Und ich habe dann irgendwie gesagt, hey, ich habe diesen Vers auf dem Herz, auch für mich selbst, dass Gott, dass jede Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, uns nichts anhaben wird. Sondern, heißt er dann, Jesaja 54, 17, jede Zunge, die im Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das heißt, in diesem Gerichtssaal, in dem wir oft stehen, versucht uns der Satan schuldig zu sprechen. Und was wir ihm entgegenhalten ist aber, hey, wir haben die Exousia, Gottes Kinder zu sein. Und dann sagt sie zu mir, ja, sie hatte das als Kind schon immer, diesen Traum, dass sie in einem Gerichtssaal ist und schuldig gesprochen wird. Und das ist hier der Punkt, was wir dem Satan entgegenhalten, der uns anklagt, dass wir schuldig sind. Nein, wir sind gerecht durch Jesus. Also er hat diesen Schuldbrief juristisch zerrissen. Und das Zweite, wo diese Wiederherstellung stattfindet, ist emotional. Also ich saß da in meinem Gebet und dann sagt Gott zu mir, ich liebe dich. Das kann man mal so hören, das hat man schon oft gehört und dann schenken einem Leute manchmal so einen Vers. Aber dass man das wirklich versteht, das dauert ein bisschen. Also das gibt es ja manchmal, sagen Leute, ja, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, aber dass das unser Herz erreicht, ist nicht so einfach. Ich habe dann lange gebraucht, das mal darüber nachzudenken, das mein Herz berühren zu lassen. Ich liebe dich. Was heißt denn das erstmal in dieser Beziehung zum Vater? Gar nichts. Das heißt, ich muss erstmal gar nichts, sondern ich bin da und ich höre mir das einfach mal an. Ich liebe dich. Ich lasse mich einfach mal lieben. Also die Wiederherstellung der Beziehung zum Vater heißt, der Vater liebt mich und ich lasse mich lieben. Ich trete in dieser Stille vor ihn und bekenne und akzeptiere es, dass er mich liebt. Und die Stille ist auch übrigens der Prüfstein für euch, wo ihr steht. Die Frage ist, was passiert, wenn ihr Zeit habt für Stille? Setzt ihr euch an den Computer, zockt erstmal ein Spiel, beschäftigt ihr euch sonst irgendwie? Was passiert in dem Moment, wo ihr Stille habt? Ist Stille, also Stille ist der Maßstab, den Jesus hier anlegt. Er sagt, geh ins Kämmerlein, in die Stille. In der Stille findet diese Beziehung statt und der Feind möchte uns diese Stille klauen. Wir leben in so einer lauten Zeit. Ihr müsst es mal versuchen, geht mal in die Stille. Das ist sehr schwierig, weil der Feind nicht möchte, dass wir in diese Stille, in diese Ruhe kommen. Aber es ist in dieser Stille, wo Gott zu uns spricht und wo er in unser Leben hinein diese Identität als Kind spricht und wo er hineinspricht, dass er uns liebt. Das passiert alles in dieser Stille. Da passieren Dinge, die im Alltag nicht passieren können. Und deswegen ist das hier der Maßstab, wo wir stehen. Und in dieser Stille will Gott dir als nächstes sagen, nachdem er dir deine Identität als Kind gibt, ich liebe dich. Und diese Liebe sehen wir in Jesus. Das heißt ja, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Also alles, was Jesus tut, ist eine Offenbarung vom Vater. Jesus ist das Bild vom Vater. Er ist die Offenbarung des Vaters. Wenn Jesus zu der Prostituierten sagt, wenn die keine Steine auf dich werfen, ich werfe keinen auf dich, komm in meinen Arm, also du hast die schlimmste Sünde getan, ist egal, ich vergib dir, dann zeigt es diese Liebe des Vaters in Jesus. Aber wir projizieren doch oft, wie wir selber Liebe erlebt haben in unserem Leben. Und die letzte Wiederherstellung ist, auch dass wir zu ihm kommen können. Wir dürfen ja auch unverschämt sein. Wir dürfen ihm alles hinlegen und sagen, Vater, du siehst, dass es hier gerade echt schrottig läuft, aber ich bitte dich, hilf mir doch. Und er hört zu und er nimmt es ernst. Er hat doch Zeit, er ist doch unser Vater. Es ist doch nicht so, also es gibt ja auch die Geschichte von dem Kaiser, der einzog in Rom mit einem großen Sieg und hinter ihm die ganzen Garnisonen mit Reitern und alles so, boah, der Kaiser hat wieder einen Sieg errungen, das Römische Reich wurde erweitert. Und er kommt um die Ecke irgendwie, und da sitzt seine Mutter und sein Sohn und die warten drauf. Und dann rennt sein Sohn einfach los und dann steht irgendwann da so ein römischer Soldat und sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter, hier ist der Kaiser. Und sagt der Sohn, für dich ist es vielleicht der Kaiser, aber für mich ist es der Vater und geht zu seinem Vater. Ihr könnt jederzeit zu eurem Vater kommen, immer. Ist egal, nachts, morgens, ihr stört ihn nicht. Wenn mein Sohn oder meine Tochter nachts klingelt und sagt, Papa, ich habe Durst, dann gebe ich natürlich was zu trinken. Und es sagt der Vater hier. Er sagt, wenn ihr mich um einen Fisch bittet, gebe ich euch doch keinen Stein. Also ihr dürft kommen. Und interessant ist, das sehen wir in dem Gleichnis von der bittenden Witwe. Da wird das Wort gebraucht. Sie bittet ja ständig und sie ist unverschämt eigentlich, das ist das Wort dort. Wir dürfen unverschämt sein, wir dürfen so unverschämte Sachen ihn bitten. Und er sagt, ja, ich höre das Gebet und ich gebe euch keinen Stein, sondern einen Fisch. Ich sorge für dich, möchte er dir auch in dieser Stille damit sagen. Ich sorge für dich, warum sorgst du dich? Warum? Oder kannst du das zulassen, dass ich in dieser Stille zu dir rede? Ich sorge für dich, ich bin für dich da. Und unsere Bestimmung, die Gott hatte, als er diese Welt für uns Menschen schuf, war der Garten, war die Beziehung. Die Beziehung mit dem Vater, das war der Ursprung. Und das ist unsere Bestimmung. Und diesen Garten, der so reich ist und so vielfältig, da möchte er uns zurückführen. Und er lehrt uns hier ein Gebet. Und ich möchte es einfach so für uns, dass wir es mitnehmen. Wir haben jetzt 2 Wochen keinen Gottesdienst. So, ich nenne es mal einen Appell an die Stille. Jetzt habe ich überlegt, Mensch, jetzt könnte ich ja sagen, hey, ihr sollt als Familien beten. Aber ich fände es gut, wenn ihr jetzt mal die nächsten 2 Wochen, wenn ihr mal Luft habt, mal versucht, in diese Stille zu treten und mal mit dem Vater zu reden. Am besten nehmt ihr das Wort Gottes und guckt mal, was Jesus da so alles gesagt hat und gemacht habt. Und dass ihr euch einfach mal diese Zeit nehmt, damit der Vater zu euch reden kann. Wir haben das nötig, dass der Vater zu uns redet. Sonst reden die Stimmen der Welt zu uns und die Stimmen der Menschen, die uns begegnen. Aber wir brauchen wieder diese Identitätsstiftung und dieses Reden des Vaters zu uns, damit wir einfach auch wissen, wer wir sind und damit er zu uns sprechen kann, damit uns das Kraft gibt. Sonst haben wir diese Kraft nicht, die wir brauchen. Diese Stille, das kann man auf dem Betberg, sind halt so stille Seminare. Ich habe mal jemanden gesehen, die kam morgens zum Frühstück bei uns auf der Bibelschule, die hat sich den Mund zugeklebt, um nicht zu reden. Hat gesagt, und hatte so ein Schild, dass sie nicht mehr redet. Das ist auch eine Form von Stille, mal nicht zu reden. Aber ich möchte euch Mut machen, einfach mal euch irgendwo alleine hinzusetzen und euch mal 10 Minuten der Stille zu nehmen, damit Gott der Vater zu euch reden kann. Und dass wir anfangen, auch als Gemeinde, das zuzulassen, dass er diese Beziehung wiederherstellt und dass er uns in diese Beziehung bringt. Weil wenn wir diese Beziehung nicht haben, weiß ich gar nicht, ob wir uns dann Jünger Jesu nennen dürfen, weil ein Jünger ja alles machen will, um so zu sein wie sein Herr. Herr, lehr uns beten. Und Jesus lehrt sie und sagt, fangt euer Gebet so an mit Vater unser im Himmel. Und wie das Gebet dann weitergeht, da bin ich auch mal noch gespannt, habe ich mich auch noch nicht reingearbeitet. Das nächste ist ja dann, geheiligt werde dein Name. Ich wünsche uns einen Aufbruch zur Stille, schreibt Bill Heibels in seinem Buch. Und spreche noch ein Gebet zum Abschluss. Vater, ich hoffe und wünsche mir, dass dein Geist es lebendig macht in unserem Herzen, dass wir einen Aufbruch zur Stille brauchen. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, wieder stille zu werden in einer lauten Zeit, wo wir deine Stimme hören, was du zu uns redest und was du sagst, damit wir auftanken können bei dir. Ich wünsche mir, dass wir das Beten lernen, so wie du es uns gelehrt hast. Ich bitte dich, dass jetzt das hängen bleibt für jeden, was wichtig ist, und dass dein Geist es lebendig macht. Und ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde des Gebets werden, eine Gemeinde der Stille. Vielleicht können wir ja gerade noch eine Minute der Stille nehmen.